13. Kapitel. La Torre Indaffarata. Der belebte Turm.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Melairush, Feinmechanikus aus Murolosch in den Ambosbergen. Bevor wir jedoch auch nur einen Versuch machen konnten, die Blutung zu stillen, wurden wir vom Anblick eines herumliegenden Folianten abgelenkt, welcher plötzlich, wie von einem kräftigen Wind erfasst, zunächst aufklappte, um dann mit flatternden Seiten sich in die Luft zu erheben wie ein grotesker Vogel. Mir blieb bei diesem absurden Anblick schier der Mund offen stehen vor Verblüffung, und meinen Freunden erging es kaum anders, als das Buch Kurs nahm auf Vahuk und Romualdo, die nach uns hereingekommen und ein paar Schritte die Treppe hinaufgestiegen waren. Der sonst so gewandte Aranier rührte sich kaum, als es auf ihn zustürzte und ihm einen kräftigen Schlag versetzte, welcher ihn aufjaulen ließ. Dadurch wurde aber zugleich der Bann der Überraschung gebrochen, und als zwei weitere Bücher sich in die Luft erhoben, waren Iski und ich gegenwärtig genug, zum Gegenangriff überzugehen, wenn auch leider erfolglos, als da sie sich zu schnell nach oben und damit aus unserer Reichweite erhoben. Sie steuerten dann auf Romualdo zu, dem es mit seinem Stab nicht gelang, sie abzuwehren, worauf er zwei Treffer einstecken musste, die seine im Kampf mit dem Wollnashorn erlittenen Wunden wieder aufrissen. Es zeigte sich nun, dass wir in Iskir einen wertvollen Mitstreiter hatten. Denn während Faruk mit einem gewagten Sprung von der Treppe die Flucht antrat und Trogerik aus mir unverständlichen Gründen eine Schüssel ergriff und auf die Treppe warf, tat der Torwaler ein paar lange Schritte und baute sich vor Romualdo auf, ihn zu verteidigen. Ich zog meine neue Skraja und eilte gleichfalls zur Treppe, während Romualdo in kopfloser Hast nach oben eilte, sich durch eine Tür am Kopf der Treppe drückte und diese hinter sich zuwarf. Die drei Folianten stießen nun wieder herab, je einer auf Trogerik, Iski und mich. Diesmal aber war ich vorbereitet, wich aus und schlug meine Axt mitten in das magisch belebte Ding hinein, worauf es wie ein Stein zu Boden fiel. Um ganz sicher zu gehen, stellte Trogerik sich mitten darauf, während er nun ebenfalls seine Axt aus dem Gürtel zog. Als nun seltsame Geräusche aus dem Obergeschoss Iskir bewogen, Romualdo erneut zu Hilfe zu eilen, wurde das gefallene Buch durch einen neuen Gegner ersetzt, als unvermittelt die Geschlechtrüstung das Schwert erhob, auf dem ihre metallenen Hände zuvor geruht hatten, und einige scheppernde Schritte in Faruks Richtung tat. Dieser hatte sich hinter einem kleinen Tischchen vor den Büchern in Sicherheit gebracht. Diese neuerliche Bedrohung aber war zu viel für ihn, und er flüchtete nun zur Gänze aus dem Turm. Wie zum Hohn versetzte ihm einer der erneut herabstürzenden Folianten noch einen Schlag auf den Rücken, bevor es ihm gelang, das Tor hinter sich zu schließen. Trogerik und ich standen nun allein den beiden verbleibenden Büchern und der Rüstung gegenüber, und während er sich mehr schlecht als recht gegen die fliegenden Angreifer zur Wehr setzte, stellte ich mich der Rüstung entgegen und schlug ihr kurzerhand den Schwertarm ab. Ich erwartete, wie zuvor bei dem Buch, den Zauber gebrochen zu haben. Sie schlug aber mit der metallenen Linken nach mir, und es gelang mir gerade so, meine Axt dazwischen zu bringen. Ich hieb erneut auf die Rüstung ein. Diesmal aber klappte sie in einer Bewegung, die einem Menschen unmöglich gewesen wäre, einfach zur Seite weg, so dass mein Schlag wirkungslos abglitt. Gleichzeitig flatterte eines der Bücher heran. Es fiel mir aber nicht schwer, auszuweichen. Ein lautes Poltern aus dem Obergeschoss erfüllte mich mit Sorge um Romualdo und Iskir. Daher rief ich laut nach ihnen und versuchte mich kurz aus dem Kampf zu lösen, um besser auf eine Replik lauschen zu können. Trogerik übernahm und drang mit seiner Axt auf die Rüstung ein, war aber nicht erfolgreicher als ich. Aus dem Obergeschoss drang jetzt zunächst derbes Fluchen, gefolgt von Klirren von Glas, was meine Befürchtungen vertiefte. Also versuchte ich, unseren Kampf mit einem gewagten Vorstoß zu einem schnellen Ende zu führen, glitt dabei aber erneut am glatten Metall ab. Und zu allem Unglück hatte ich der noch ungewohnten Waffe so viel Schwung verliehen, dass sie mir ins eigene Bein fuhr. Nun ebenfalls fluchend hob ich die Skraja erneut und hieb mit aller Kraft schräg von oben auf die Rüstung ein, die laut scheppernd in ihre Bestandteile zerfiel. Torgerik hatte nach seinem vergeblichen Schlag die Axt gegen den Bogen getauscht und war nun schussbereit. Die verbliebenen beiden Bücher flatterten derweil wie Motten um den Kronleuchter herum, weshalb ich zurück zu dem noch immer blutenden Mädchen eilte. In diesem Moment aber stürzte eines der Bücher wieder herab. Torgerik ließ den Pfeil von der Sehne, der sein Ziel aber knapp verfehlte und klappernd von der Zimmerdecke abprallte. Das Buch hatte mehr Glück und knallte ihm mit voller Wucht ins Gesicht. Da er ohnehin der bessere Heiler ist, rief ich ihm zu, dem Mädchen zu helfen, während ich wieder die Axt erhob. Der Foliant flatterte empor und stürzte sich dann erneut herab, zielte diesmal aber auf mich. Leider verzögerte ich, im Bestreben auf einen sicheren Schlag, meine ausweichende Bewegung etwas zu lange. Das Buch prallte aber wirkungslos vom Kettenhemd ab, woraufhin ich die Axt hineintrieb und es fällte wie dem Baum, aus dem es einst entstanden. Ich sah nach dem verbliebenen Folianten. Dieser hatte aber am Kerzenleuchter Feuer gefangen und fiel in Form verglühender Papierfetzen zu Boden.
Der Effekt des Acceleratus, welcher meine Umgebung deutlich verlangsamte, verstärkte auf gewisse Weise die Absurdität der Situation, in der ich mich befand. Das Schlafzimmer wirkte, als sei es in regelmäßiger Nutzung. Doch das Wichtigste war, dass Serra von Atal nicht hier war, weshalb ich die Tür in meinem Rücken wieder öffnete und mich in dem großen Raum wiederfand, in den die Treppe aus dem Eingangsbereich mündete. Hier stand ein runder Tisch mit Stühlen. Zwei Läufer lagen auf dem Boden, und an der Seite des Turmes, an der auch das Eingangsportal lag, führte eine schmalere Treppe entlang der Mauer nach oben. Da auch hier keine Menschenseele zu sehen war, setzte ich meinen Weg gen Turmspitze fort. Als ich den prunkvollen Tisch passierte, erschien über ihm ein magisches Licht, welches den Raum in einen angenehmen Schein tauchte. Abgelenkt von dieser weiteren Überraschung sah ich zu spät, dass die langen, edlen Teppiche sich von allein aufrollten und mich zu Fall brachten. Meine Beschleunigung war mir hier keine Hilfe, im Gegenteil. Ich hatte große Schwierigkeiten, meine Schritte zu koordinieren und vor den wie Raupen über den Boden kriechenden Teppichen auszuweichen. Iskir kam herbeigeeilt und half mir auf die Beine. Kaum stand ich neben dem großen Torwaler, versuchten die kriechenden Läufer, unsere Beine zu umwickeln. Ser Amaratson und ich versuchten uns mit unseren Waffen der Umwickelung zu erwehren, was zumindest bei meinem Gefährten von Erfolg gekrönt war. Seine Axt riss eine Öffnung in den aufgerichteten Teppich, welcher leblos zu Boden fiel. Mein Schlag jedoch schien zu schwach, weshalb meine Beine eingeschnürt wurden. Es gelang mir trotz der Beschleunigung nicht, mich diesem Griff zu entwinden. Mit dem Blick an die Decke dieses Geschosses rief ich die Signora, die Herrin dieses Hauses, auf, dass sie diesen Irrsinn beende, sollte sie dazu in der Lage sein. Währenddessen versuchte Iskir, einen passenden Moment zu finden, mich mit der Axt von meinem Angreifer zu befreien. Er holte ein paar Mal aus, hielt jedoch immer inne. Es ergab sich keine Möglichkeit für den Torwaler, einen geschickten Schlag zu landen. Verzweifelt versuchte ich, meinen Stab irgendwie gegen den Teppich einzusetzen, welcher sich stetig weiter und fester um meine Beine wickelte. Bei diesem Versuch kam ich jedoch ins Straucheln, verlor in der Ausholbewegung meinen Stab aus den Händen, welcher unglücklicherweise gegen Iskir schleuderte. Der Torvaler hatte nicht mit meinem fliegenden Stab gerechnet. Er musste ein paar Schritte zurückweichen. Mein Gefährte wurde nun zusehends mürrischer. Er stapfte entschlossen auf mich zu und schlug mit seiner Axt auf den Läufer. Sein Schlag war von Erfolg gekrönt. Er traf den Teppich, der gleich darauf alle Kraft verlor, sodass ich mich schnell von ihm befreien konnte. Auf diesen Erfolg folgte ein enormer Schock. Ich fuhr panisch herum, als das Fenster hinter mir laut aufschlug und Faruk auf dem Sims hockte. Es schien so, als sei er die Außenwand des Turmes hinaufgeklettert. Nachdem ich meine anfängliche Verwunderung und den Schock überwunden hatte, machte ich dem Torvaler und dem Aranya klar, dass wir schnellstens weiter nach oben zu meiner Kollegin vorstoßen mussten. Zu diesem Zeitpunkt verschwendete ich keinen Gedanken an Kiranos und Trogirik, die noch im Eingangsbereich des Turmes verweilten. Vor wenigen Momenten hatten wir Kiranos Stimme von unten vernommen, doch in Gedanken und Sorgen auf Serra von Atal fokussiert, war dies schlichtweg untergegangen. So lenkte ich meine beschleunigten Schritte ohne weitere Besprechung mit meinen Gefährten weiter die Treppe hinauf. Ich erblickte eine kleine Halle, in der auf einem Podest eine Hesinde-Statue stand. Gegenüber dieser befand sich ein Kamin. Zwischen diesen beiden Dekorationen lagen erneut Teppiche auf dem Boden. Ich meinte, einen schweren Seufzer hinter mir vernommen zu haben, bevor mir Iskir und Faruk gefolgt waren. Den Torvaler ließ ich an mir vorbei, auf dass er den Raum auf Gefahren hin überprüfe. Er konnte am anderen Ende des Flurs eine angelehnte Tür entdecken. Faruk überholte mich nun ebenfalls. Er ging entlang der Wand auf die Tür zu und mühte sich, nach einer Warnung von Iskir, nicht auf die Läufer zu treten. Meine beiden Gefährten erreichten zeitgleich die Öffnung zum angrenzenden Raum, während ich mir die Hesinde-Statue etwas genauer ansah. Die aus Silber gefertigte Figur war jedoch ohne jegliche Auffälligkeiten, weshalb ich mich zu Iskir und Faruk begab. Der Torvaler blickte durch den schmalen Spalt und betrat kurz darauf vorsichtig den Raum. Wenige Augenblicke verstrichen, als plötzlich eine fremdartige Stimme ertönte und »Hallo!« rief. Faruk und ich folgten Iskir eilig in die Kamera, die ein weiteres Schlafzimmer zu sein schien. Ein großes Baldachinbett bildete das Zentrum des Zimmers. Außerdem stand dort ein Kleiderschrank sowie ein silberner, wundervoll verzierter antiker Spiegel. Darin spiegelte sich unser hünenhafter Gefährte. Jedoch winkte das Spiegelbild dem Torvaler zu, der verstört um meinen Rat bat, wobei es sich hier handelte. Ich bat ihn, zur Seite zu treten und stellte mich vor den extravaganten Spiegel, so dass ich mich selbst erblickte. Nun winkte mir mein Spiegelbild zu und fragte im respektlosen Ton, ob meine Gefährten sich dessen bewusst waren, mit was für einem Trottel sie reisen würden. Welch Infamität! Der Spiegel fuhr ungeachtet meiner Empörung fort und warf mit absurden Behauptungen um sich, die sich auf mein Studium und auch auf mein privates Liebesleben bezogen. Mit Erschrecken nahm ich zur Kenntnis, dass neben den wahrlich vulgären und erfundenen Fakten über mich, welche hier lauthals verkündet wurden, auch einige wahre, delikate zu finden waren. Was war dort in diesem Spiegel? Als ich zur Seite trat, so dass ich nicht mehr in des Spiegels Glas zu sehen war, wurde der Gegenstand zornig, nannte mich ein Lustmolch und hielt mein Verhalten für unhöflich. Pah, das sagte der Richtige. Iskir blickte verständnislos zwischen dem Spiegel und mir hin und her. Ich vergewisserte mich, dass dies keine Spielerei von Seraph von Atal war und sprach in den Raum hinein, dass sie dieses Schauspiel nun beenden könne, sollte dies in ihrer Macht stehen. Die Beleidigungen und infamen Behauptungen, die aus dem Spiegel quollen, ebbten jedoch nicht ab. Ich schlug vor, dieses höchst unhöfliche Gerät zu ignorieren und weiterzugehen. Der Torwaler war sich jedoch nicht sicher, ob dieses verzauberte Objekt uns nicht noch mehr Probleme bereiten könnte. Dennoch überprüfte er die Tür, welche uns in einen weiteren Raum führen würde. Als Iskir sich misstrauisch nach dem Spiegel umsah, beschimpfte dieser ihn sofort als Suffkopf, nahm einen weinerlichen Ton an und jaulte: »All meine Freunde sind tot.« Der Angesprochene holte mit seiner Axt aus und schritt beherzt auf den Spiegel zu. Sein Gesicht war wutverzerrt, und ich wusste in diesem Augenblick, dass die Stimme einen höchst empfindlichen Nerv bei dem Torwaler getroffen hatte. Mit Mühe konnte ich den Angriff von Iskir aufhalten, nur um im nächsten Moment zu bemerken, dass Faruk mit einem Knauf seines Dolches auf die Spiegeloberfläche schlagen wollte, auf das diese zerberste. Noch beschleunigt von dem verrinnenden Acceleratus schaffte ich es, seinen Schlag zu verzögern. Wir durften dem Objekt keinen Schaden zufügen. Es war nicht sicher, von welcher Kraft dieser beseelt war und was passieren würde, wenn wir ihn zerschmettern sollten. Vielleicht wollte die Stimme des Spiegels genau das. Ich musste eine andere Lösung finden. Iskir öffnete die nächste Tür. Kaum hatte er dies getan, schwebten Gewänder durch die Öffnung und tanzten zu einer unhörbaren Musik. Sie drehten sich im Kreis, wirbelten um uns herum und ließen uns staunend dastehen. Dieser eigentlich schöne und sinnliche Moment wurde jedoch immer wieder von Provokationen des Spiegels gestört, als ich mich zu dem Torwaler gesellte. Nun begab sich auch Faruk zu uns, was wir daran bemerkten, dass der Spiegel mit seiner Stimme sprach und ihn einen Lügner nannte. Er amüsierte sich auch darüber, dass wir ihm so leichtfertig glaubten. Wenn ich an diesen Moment zurückdenke, so meine ich mich zu erinnern, dass der Spiegel hauptsächlich von Dingen sprach, die ich bereits wusste. Faruks Vergangenheit und der Umstand, dass er ein Flüchtiger aus seiner Heimat war, beinhalteten eine Menge Informationen, die er noch nicht mit uns geteilt hatte. Sein gutes Recht. Gab es auch bei mir bestimmte Themen, die ich nicht von mir aus mit meinen Freunden teilen würde. Nun wurde ich dieser ständigen Beleidigungen überdrüssig. Ich griff nach der Bettdecke des großen Schlafplatzes und klemmte sie so zwischen Wand und Spiegel, dass sie diesen verdecken und zum Schweigen bringen würde. Ich mühte mich sehr mit der großen Decke ab, als Trogerik und Kiranos zu uns kamen. Letzterer, mit dem nicht mehr ohnmächtigen Mädchen im Schlepptau, mahnte zur Eile an und schien recht reserviert. Angesichts der vorherrschenden Situation jedoch keine ernstzunehmende Besonderheit.
Ich steckte die Axt weg und drehte mich in der Erwartung, Trogrik bereits seinen Verband hervorholen zu sehen, nach dem Mädchen um. Zu meinem Erstaunen stand er aber bewegungslos, einige Dromim entfernt von ihr. Als er meinen fragenden Blick bemerkte, deutete er auf die Füße des Junglings, und ich sah, dass sie seltsam verformt und verdreht waren. Trotzdem verstand ich zunächst nicht, warum er ihr nicht half. Drogerik aber erinnerte mich an die Warnung vor dem Dämonenkind, und ich begriff, dass er Angst vor ihr hatte. Ich bedrängte ihn, dass das arme Mädchen dringend Hilfe benötige, Klumpfüße hin oder her, gab diese Bemühungen aber schnell auf, als ich an den tiefsitzenden Aberglauben des Andergasters dachte. Ich holte denn selber einen Verband aus dem Rucksack und kümmerte mich um die Platzwunde, was mir recht gut gelang. Kurz darauf kam das Mädchen zu sich, schrak aber natürlich heftig zusammen, als es uns erblickte. Ich stellte mich vor und fragte nach ihrem Namen, welcher Marlina lautete. Sodann erkundigte ich mich, was mit ihr geschehen sei, worauf sie stockend anfing zu erzählen. Am Nachmittag war ein junges Mädchen am Turm vorstellig geworden, welches beauftragt war, im Namen von Magister Balthusius ein bestimmtes Buch bei Frau von Natal auszuleihen. Die Zauberin hatte sie abgewiesen, sich dann aber zunehmend Sorgen um den Magister gemacht und schließlich beschlossen, ein magisches Ritual durchzuführen, welches sie zu ihm bringen sollte. Dieses Ritual war aber offenbar schiefgegangen, denn es hatte plötzlich einen Blitzschlag gegeben. Die Magierin hatte geschrien und kurz darauf hatten die Bücher sich erhoben und Marlina von der Treppe gestoßen. Die Erinnerung an den Schrei ihrer Herrin versetzte sie erneut in Aufregung und sie bat mich, sofort nach dieser zu sehen, da unzweifelhaft etwas Schreckliches geschehen sein müsse. Unwillig, sie in diesem von der Dracora Prodrom heimgesuchten Turm allein zu lassen, half ich ihr hoch und als ich merkte, dass ihre verkrüppelten Füße und zitternden Beine sie nicht tragen würden, trug sie kurzerhand die Treppe hinauf. Drogerik, der bei all dem nur nutzlos dabei stand, wies sich etwas harsch an, mitzukommen, was er dann auch tat. Die Tür am Kopf der Treppe öffnete sich in ein feudal eingerichtetes Zimmer, dessen Einrichtung allerdings deutliche Spuren eines Kampfes aufwies. Eines der Fenster war eingeschlagen und die Teppiche der Länge nach aufgeschlitzt. Auf meine entsprechende Nachfrage sagte Marlina, dass Frau von Natal das Ritual im obersten Stockwerk durchgeführt hatte. So verschwendete ich nicht viele Gedanken an die Geschehnisse, deren dumpfen Widerhall wir unten gehört hatten, und ging mit Marlina über der Schulter und gefolgt von Drogerik die nächste Treppe hinauf, wo ich wohl den von dort herabdringenden lauten Stimmen zufolge Iskir und Romualdo finden würde. Zu meiner Überraschung fand ich aber im dritten Geschoss nicht nur jene beiden, sondern auch Farouk, der irgendwie über einen zweiten Eingang den Turm wieder betreten haben musste. In diesem Moment wurde mir erst so recht bewusst, dass meine beiden Freunde mich erstmals im Stich gelassen hatten. Zuvor hatte ich gedacht, dass Farouk aus Angst vor den magischen Angreifern einfach geflohen war, ein Instinkt, der zwar wenig ruhmreich, aber immerhin verständlich gewesen wäre. Doch offenbar hatte er vielmehr einen anderen Weg gesucht, ohne dabei einen Gedanken an Drogerik, die bewusstlose Marlina oder mich zu verschwinden. Gleichfalls hatte auch Romualdo nach seiner ersten panischen Reaktion offenbar in Sicherheit gewogen durch seinen Dorwaldschen Leibwächter, seiner Neugier freien Lauf gelassen und in Muße die oberen Räume erkundet, wo er, als wir dazukamen, gerade einen Spiegel mit einem großen Tuch verhängte. Dies war aber nicht der Zeitpunkt für Vorwürfe, und so kämpfte ich den aufkeimenden Zorn nieder, ermahnte ihn nur, mit dem Unsinn aufzuhören, da Menschen in Gefahr seien, und eilte dann, so gut es mit Marlina ging, weiter zu einer Wendeltreppe, die uns ihr zufolge bis unter das Dach bringen würde.
Der nächste Raum offenbarte uns den Kleiderschrank, aus dem die tanzenden Gewänder gekommen waren. Auch war dort eine Wendeltreppe zu erkennen. Diese führte in eine Bibliothek, in die wir uns nun begeben wollten. Als Trogerik jedoch den Spiegel passierte, fiel die von mir notdürftig aufgehangene Bettdecke herunter. Nun begann wieder das Geschimpfe der Dekoration, welches von Träumen Trogeriks redete und uns, seine Gefährten, erneut unfähig nannte. Ich begann nochmals, das Laken vor die Spiegeloberfläche zu hängen, wobei mir der Andergaster nun half. Dieses Mal würde es besser halten. Mein Körper hatte in den letzten Stunden so einiges mitmachen müssen. Die Schmerzen zeigten sich nun, da ich versuchte, den Spiegel zu verhängen, besonders stark. Trogerik war so nett und stützte mich, als wir Iskir, Kiranos und Faruk die Wendeltreppe hinauf folgten. Oh, die Treppe war sehr hoch, und sie zu erklimmen zog sich, besonders da jede Bewegung schmerzte. Wir erreichten die Bibliothek, die wir bereits von unten sehen konnten. Hier gab es eine weitere Tür. Die Räume waren deutlich kleiner, da wir dem oberen Raum des Gebäudes immer näher kamen. Doch das Ende der Wendeltreppe war eben da noch nicht erreicht. Sie führte weiter nach oben in die Spitze des Turmes. Unsere Sinne waren geschärft. Besonders hier in der Bibliothek, wo es viele Bücher gab, die ein Eigenleben entwickeln und uns am Vorankommen hindern konnten. Da auf der Treppe so wenig Platz war, mussten wir einzeln nach oben steigen, hintereinander. Iskir war der Erste, der einen Blick in den Raum werfen konnte. Er ging ein paar Sprossen weiter hinauf, um Kiranos und Faruk ein Nachkommen zu ermöglichen. Der Torwaler war es auch, der sofort erkannte, dass sich tatsächlich ein Buch in einem der Regale bewegte. Nachdem er warnende Worte ausgerufen hatte, sprang er von der Treppe hinab, seine Axt zum Angriff bereit. Kaum war Iskir auf dem Boden gelandet, flog das Buch durch den Raum und prallte gegen Kiranos, der die verängstigte Marlina beschützte. Faruk, der unterhalb des Zwergen auf der Treppe stand, reagierte schnell und stach mit einem seiner Dolche in den Folianten, der daraufhin leblos hinabfiel. Nun war der Weg nach oben frei. Was würde uns in der Spitze des schwarzen Turmes erwarten?